Der ganze Haushalt der Familie Oblonski war in Unordnung geraten.
Bei den Oblonskis war alles durcheinander geraten.
Bei den Oblonskis herrschte allgemeine Verwirrung.
Im Hause der Oblonskis war alles aus dem Gleise geraten.
Drunter und drüber ging es bei den Oblonskis.
So unterschiedlich kann der erste Satz aus Lew Tolstois berühmtem Roman Anna Karenina klingen. An lieferbaren Ausgaben besteht zurzeit kein Mangel, denn Anna Karenina wurde bereits über 20 Mal in die deutsche Sprache übertragen. Im Gegensatz zum Original wurde das letzte Wort in der Übersetzung nie gesprochen. Aber warum eigentlich? Diese Frage stellte sich auch Rosemarie Tietze, als sie das Angebot bekam, die erste deutsche Anna Karenina des 21. Jahrhunderts zu verfassen. Im Café des Münchner Literaturhauses erzählt sie, was ihr damals durch den Kopf gegangen ist.
Wie man sich fühlt bei so einem Angebot, das ist bei mir ganz klar gewesen, eingeschüchtert. Und dann war meine Reaktion, dass ich gezögert habe, sehr, sehr lange, weil ich schon fand, dass diese Last der bisherigen Übersetzungen und natürlich die Größe des Werks, das drückt einen nieder. Und ich habe, glaube ich, fast ein Jahr oder so gebraucht, bis ich dann endgültig zugesagt habe.
Tietzes neue Anna, 2009 im Hansa Verlag erschienen, wurde von der Kritik hymnisch gefeiert und ist mit einer Auflage von 25.000 Exemplaren ein Verkaufsschlager. Neben inhaltlichen Überlegungen gibt es also auch handfeste unternehmerische Gründe, die für die Neuübertragung von Klassikern sprechen. 70 Jahre nach dem Tod eines Autors wird sein Werk Gemeingut. Die Rechte am Original liegen nun nicht mehr allein beim Stammverlag. Jeder darf jetzt mit einer eigenen Edition sein Glück versuchen.
Ich würde keinen Auftrag dieser Art annehmen, wenn es nur darum ginge, dass halt jetzt auch dieser Verlag will seinen Tolstoi oder ein anderes Werk der Weltliteratur haben. Und auf der anderen Seite ist für mich jetzt gar nicht die Frage, ja, kann ich das besser machen, sondern die Frage ist komplizierter. Sind die früheren Übersetzungen so, dass meine Interpretation sich stark davon unterscheiden würde? Und wenn ich sehe, ich habe diesen Spielraum, dann sage ich zu.
Jahr für Jahr erscheinen in Deutschland rund 15.000 belletristische Titel. Etwa ein Drittel davon sind Übersetzungen. Auch Klassiker der Weltliteratur sind immer wieder darunter. So legte etwa im Herbst 2007 der Dichter Raoul Schrott die umstrittene Neuübersetzung eines der ältesten Werke der europäischen Literaturgeschichte vor, der Ilias von Homer. Kurz darauf präsentierte Susanne Lange einen mehrfach preisgekrönten neuen Don Quixote. Walt Whitmans Grasblätter wurden neu interpretiert, ebenso Mark Twains, Tom Sawyer und Huckleberry Finn und neuerdings Charles Dickens. Die alten Werke kamen ins Gespräch, als seien sie eben erst geschrieben worden, was ja in gewisser Weise auch der Fall war.
In der Nacht zieht ein schweres Gewitter auf. Donnerschläge, die das Gebäude bis in die Grundfesten erzittern lassen, rollen über die umliegenden Bergeshöhen. Und sie glauben zu erspähen, denn ihre Lampe ist noch nicht erloschen, dass sich unter den erschröcklichen Windstößen ein Gobelin heftiger bewegt als die anderen. Schon nach kurzer Suche entdecken sie in dem Wandteppich einen Spalt, welcher so kunstvoll angebracht ist, dass er auch bei eingehendster Prüfung nicht zu sehen ist. Sie ziehen ihn auseinander und augenblicklich erscheint eine Tür, welche zu öffnen ihnen ein leichtes ist, da sie nur durch mehrere schwere Riegel und ein Vorhängeschloss gesichert ist. Und mit dem Leuchter in der Hand schreiten sie hindurch und gelangen in ein kleines Gewölbe.
Wir befinden uns im Spukschloss einer englischen Schriftstellerin des späten 18. Jahrhunderts. Jane Austen erzählt in ihrem posthum erschienenen Roman Northanger Abbey vom Liebesleiden eines jungen Mädchens namens Catherine. Bereits 20 Jahre nach Austens Tod konnten nur noch die wenigsten Leser nachvollziehen, dass die Autorin hier das Genre der Gothic Novel parodierte. Diese kitschigen Schauerromane waren zu Austens Lebzeiten äußerst beliebt. Meist ging es darin um eine überirdisch schöne Heldin, die an einem unheimlichen Ort zahllose Prüfungen zu bestehen hat und schließlich von einem ritterlichen Verehrer befreit wird. Die Übersetzerin Andrea Ott hat Northanger Abbey 2008 neu ins Deutsche übertragen. Ihr größtes Problem war dabei, wie markiert man die parodistischen Anteile des Romans, den sprachlichen Schmalz also, über den Jane Austen sich damals schon lustig machte?
Für die satirische Abteilung habe ich ein altes, verstaubtes Vokabular gewählt. Und zwar natürlich nur punktuell, weil sonst kann man das ja gar nicht lesen. Ich habe mir ein Verbarium angelegt mit liebevoll vertrockneten Wörtern. Das heißt, ich habe also in alten Büchern zusammengesammelt, was man da findet. Das können solche Wörter sein wie welchselbiger oder mich dünkt. Das würde ich natürlich niemals bei einer Übersetzung eines noch so alten Buches schreiben, sondern nur in den Teilen von Jane Austens Roman Northanger Abbey, wo sie sich ja über eine damals schon veraltete Literatur lustig macht, da kommen solche Vokabeln dann rein.
Solche Vokabeln findet man zum Beispiel in der deutschen Literatur des frühen 19. Jahrhunderts, bei E.T.A. Hoffmann, bei Heine oder bei Kleist. Aber auch zeitgenössische Schriftsteller helfen gelegentlich bei der Sprachfindung. Mit dem Bestsellerautor Dan Brown, sagt Andrea Ott, hat man heute eine Entsprechung zu den von Jane Austen parodierten Gothic Novels. Die Thriller Illuminati oder Sakrileg kommen dem Prinzip der Schauerromane schon ziemlich nah. Auch bei Dan Brown gibt es eine überzogene Erwartungshaltung an den Helden. Auch hier wird die Spannung durch die unwahrscheinlichsten Vorfälle erzeugt. Und auch hier kommt die Rettung buchstäblich in letzter Minute. Mit dieser Vorlage im Kopf fiel es Andrea Ott leichter, auch die grotesken Übertreibungen in Jane Austens mehr als 200 Jahre alter Literatursatire sprachlich angemessen abzubilden.
Da gibt es eben dieses Beispiel, also Catherine ist die Heldin und als der von ihr angeschwärmte Henry Tilney nicht auftaucht, tröstet sie sich mit ihrer neuen Freundin Isabel. Und dann kommt Jane Austens Satz: Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love. Und das habe ich übersetzt mit: Freundschaft ist eben der süßeste Balsam für die Pein enttäuschter Liebe. Und da sind eben die Wörter süß und Pein ein bisschen klebriger als unbedingt nötig. Aber es ist mir wichtig zu zeigen, dass der Leser nicht glaubt, dass das Jane Austens wirkliche Ansicht ist, sondern dass es ein Seitenhieb gegen diese schwülstigen Romane ist. Und frühere Übersetzungen schreiben zum Beispiel, das ist der schönste Balsam oder der wirksamste Balsam oder ein vorzüglicher Balsam und so. Und dieser süße Balsam ist eben wirklich der Bappt, wie wir hier sagen.
Für eine der größten deutschsprachigen Überraschungen der Gegenwart sorgte 2009 Reinhard Kaisers Bearbeitung des abenteuerlichen Simplicissimus Teutsch. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen verfasste sein fünfbändiges Werk samt einer Fortsetzung vor bald 350 Jahren. Doch obwohl der Simplicissimus für die deutsche Literaturgeschichte das ist, was der Don Quixote für die Spanier ist, hat den Barockroman heute wohl kaum ein Deutscher je gelesen. Zu schwer, zu sperrig und, da die Handlung im Dreißigjährigen Krieg spielt, nicht mehr auf dem Radar des deutschen Geschichtsbewusstseins. Der inzwischen verkaufte Eichborn Verlag hatte deswegen eine Aktualisierung des Stoffes in Auftrag gegeben. Verabredung mit dem Übersetzer Reinhard Kaiser in seinem Haus in Frankfurt. Doch der Hausherr sitzt am Klavier, hört die Klingel nicht. Im Vorgarten sind seine Improvisationen am Flügel zu hören.
Die meisten Übersetzungen sind ja doch, ja, die entstehen als Hilfestellung für diejenigen, die das Original hier lesen können. Ja. Und in jeder Sprache ist es so, dass irgendwann die Sprecher dieser Sprache mit den Texten, die vor mehreren Jahrhunderten entstanden sind, in ihrer Sprache nicht mehr klarkommen. Also Fremdheit entsteht nicht nur im Raum, in der Weite des Raumes, sondern auch in der Weite der Zeiten, in der Weite der Vergangenheit. Da leistet die Übersetzung tatsächlich so etwas wie eine archäologische Arbeit, wenn man sieht, man hat irgendwie einen Kunstgegenstand gefunden, sagen wir mal ein Relief. Ja, Sie ahnen, da drunter ist irgendwas. Und das ist aber überkrustet mit Geologie und Sand und Dreck und allem Möglichen. Und dann setzt sich der Archäologe hin und fängt an zu putzen und legt die feinen Konturen frei. So, und diese Art von Annäherung, also dieses Konturen freilegen, das war dann tatsächlich das Übersetzen.
Ich machte ihnen ganz stillschweigend einen tiefen Bückling und sie bedankten sich gegen mir mit gleichen Zeremonien, welches natürlich sah, als ob etliche Stummen beieinander gewesen, so die Redende agiert hätten.
Als ob etliche Stummen beieinander gewesen, so die Redende agiert hätten? Bei Reinhard Kaiser wird klar, was der nach Frankreich entführte Frauenheld Simplicius Simplicissimus im Boudoir einer reichen Pariser Dame erlebt.
Wortlos begrüßte ich sie mit einer tiefen Verbeugung, und sie bedankte sich bei mir genauso zeremoniös. Das sah aus, als stünden ein paar Stumme beieinander und spielten Gespräch.
Wenn sich bei Grimmelshausen einer eines großen Messers bedient, ist er nach heutigem Sprachgebrauch ein Aufschneider. Ein Gewehr ist bei Grimmelshausen keine einfache Schusswaffe, sondern steht allgemein für die Rüstung des Soldaten. Aus einem Schimmeljuden macht Reinhard Kaiser einen Pfennigfuchser. Aus Traktamenten werden Gelage und aus einem Umstand wird ein Menschenauflauf. Das klingt alles anders als im Original und ist ihm am Ende wohl doch so nah, wie es eine zeitgenössische Übersetzung nur sein kann. Vielleicht ist es mit dem Übersetzen ja wie mit der Musik. Literatur gleicht einer Partitur, die aufgeführt werden will. Immer wieder und immer wieder neu. Wie schwer es sein kann, sich für die richtige übersetzerische Strategie zu entscheiden, zeigt die Übersetzungsgeschichte selbst. Durften die Romantiker ihren Shakespeare noch nach Kräften kürzen und glätten und den derbkomischen Don Quixote zu einem Vertreter des Idealismus polieren, gilt heute das Primat philologischer Genauigkeit. Satzbau, Wortstellung, die möglichen Nebenbedeutungen bestimmter Ausdrücke werden heute von Übersetzern auch dank heutiger Computertechnologien ausgelotet, mit denen zum Beispiel Worthäufungen aufgespürt werden können. Und die Öffentlichkeit beginnt allmählich, Übersetzer als mehr oder weniger gute Interpreten einer lebendigen Vorlage wahrzunehmen.
Übersetzen?
Sagte Svetlana Geier, die berühmte Dostojewski-Interpretin und 2010 verstorbene Grande Dame der deutschen Klassikerübertragung einmal.
Übersetzen ist die Sehnsucht nach etwas, was sich immer wieder entzieht. Nach dem unerreichten Original, nach dem Letzten, dem Einzigen.
Aber ist das nicht ein vermessener Wunsch? Andrea Ott ist skeptisch.
Ich glaube, dass man immer seine eigene Zeit mit einbringt, dass man immer Kind seiner Zeit ist und dass noch die beste Übersetzung in 30, 40 Jahren empfunden wird als, ach ja, das ist typisch Anfang 2000. So, wenn wir heute eine Übersetzung aus den 50er Jahren lesen, da schmecken wir diese Zeit. Das ist ganz verrückt. Das ist eben doch dann, der Wortschatz hat sich ein bisschen geändert oder man hält vielleicht keine langen Sätze mehr aus oder man hält eben keine kurzen mehr aus. Irgend solcher Zeitgeschmack kommt einfach rein. Wir sind ja auch nur. Wir können auch nicht anders.
Übersetzer interpretieren klassische Werke, meist ohne dabei selbst zum Klassiker zu werden. Dennoch ist sie für die Literaturvermittlung unerlässlich. Schließlich ist ein Klassiker nicht zufällig zu dem geworden, was er ist. Es sind die konkurrierenden Übersetzungen, die ihn mit zuverlässiger Regelmäßigkeit in den Ring der Literaturkritik zurückwerfen. Dort kann er von den Zuschauern bewundert, beklatscht oder ausgebuht werden. Ja, Übersetzer stehen auf den Schultern von Riesen, aber diese Schultern sind breit genug, um alle zu tragen. Doch werden sie auch wahrgenommen?
Von den Lesern würde ich mir wünschen, dass sie ein bisschen empfänglicher werden dafür, was da passiert, was so eine Übersetzung bedeutet, dass sie mal hinschauen, gefällt mir das, warum gefällt es mir, kann es an der Übersetzung liegen, dass es mir gefällt oder nicht gefällt. Wenn man dann noch genauer hinschaut und vielleicht ein bisschen konkret kritisiert oder lobt, wie auch immer, das wäre besonders schön. Aber das Wahrnehmen wäre schon mal ein erster Schritt in diese Richtung.